Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir hören auf den Predigttext aus Johannes 16, Vers 16 bis 33. Johannes 16, 16 bis 33. Das ist der Abschluss der Abschiedsreden. Danach kommt noch Kapitel 17, das hohepriesterliche Gebet, aber der eigentliche Abschluss der Abschiedsreden, das sind jetzt diese Worte. Noch eine kurze Zeit und ihr werdet mich nicht sehen. Und wiederum eine kurze Zeit und ihr werdet mich sehen, denn ich gehe zum Vater. Da sprachen etliche seiner Jünger zueinander: Was bedeutet das, dass er sagt, noch eine kurze Zeit und ihr werdet mich sehen und wiederum eine kurze Zeit und ihr werdet mich nicht sehen und ich gehe zum Vater? Deshalb sagten sie: Was bedeutet das, dass er sagt, noch eine kurze Zeit? Wir wissen nicht, was er redet. Da erkannte Jesus, dass sie ihn fragen wollten und sprach zu ihnen: Ihr befragt euch einander darüber, dass ich gesagt habe, noch eine kurze Zeit und ihr werdet mich nicht sehen und wiederum eine kurze Zeit und ihr werdet mich sehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und wehklagen, aber die Welt wird sich freuen. Und ihr werdet trauern, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Wenn eine Frau gebiert, so hat sie Traurigkeit, weil ihre Stunde gekommen ist. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst, um der Freude willen, dass ein Mensch in die Welt geboren ist. So habt auch ihr nun Traurigkeit. Ich werde euch aber wiedersehen und dann wird euer Herz sich freuen und niemand soll eure Freude von euch nehmen. Und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was auch immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, das wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten. Bittet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude völlig wird. Dies habe ich euch in Gleichnissen gesagt. Es kommt aber die Stunde, da ich nicht mehr in Gleichnissen zu euch reden werde, sondern euch offen vom Vater Kunde geben werde. An jenem Tag werdet ihr in meinem Namen bitten. Und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will, denn er selbst, der Vater, der euch liebt, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Denn er selbst, Entschuldigung, der Vater, der euch lieb hat, fehlt ein Wort, oder?
Hat euch lieb.
Ach, hat euch lieb, ja. Okay. Jetzt weiter Vers 28. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Da sagen seine Jünger zu ihm: Siehe, jetzt redest du offen und gebrauchst kein Gleichnis. Jetzt wissen wir, dass du alles weißt und es nicht nötig hast, dass dich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Jesus antwortete ihnen: Jetzt glaubt ihr? Siehe, es kommt die Stunde und sie ist jetzt schon da, wo ihr euch zerstreuen werdet, jeder in das Seine und mich allein lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Das Ende der Abschiedsreden. Jesus hat in diesen Abschiedsreden seinen Jüngern deutlich gemacht, dass er sie verlassen und zu seinem Vater gehen wird. Aber er sagte ihnen auch: Erschreckt nicht, seid nicht voller Angst, sondern glaubt an mich. Das war der Anfang. Glaubt an mich, denn ich werde wiederkommen. Denn ich werde euch meinen Heiligen Geist senden. Denn ihr werdet tiefe geistliche Verbundenheit mit mir und dem Vater dadurch haben. Denn der Geist wird euch an alle meine Worte erinnern und er wird euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn ihr werdet wohl viele Anfeindungen und den Hass der Welt zu spüren bekommen. aber ihr werdet durch euer Zeugnis die Welt auch überführen. Das alles wird geschehen. Aber das alles kann nur geschehen durch das Kreuz. Ihr habt euch vielleicht gewundert, warum ich heute den Text für die Kreuzigung lesen lassen habe. Deshalb, das alles konnte nur geschehen durch das Kreuz. Und darum beendet Jesus seine Abschiedsreden mit dem Kreuz. Mit dem Hinweis auf sein Leiden und Sterben. Aber es ist euch vielleicht aufgefallen, er redet gar nicht direkt über sein Leiden und Sterben. Er redet gar nicht direkt über sein Kreuz. Sondern wiederum spricht er über seine Jünger. Er will sie vorbereiten. Er will sie vorbereiten, dass sie für diese 3 Tage, die vor ihnen liegen, gewappnet sind. Seht ihr diese Liebe Jesu zu seinen Jüngern? Er steht wirklich jetzt hier kurz vor der Gefangennahme. Die sind auf dem Weg nach Gethsemane. Und worum geht es ihnen um seine Jünger? Dass sie vorbereitet sind. Er spricht hier versteckt, ja, auf geheimnisvolle Weise vom Kreuz. Vers 16, noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Und wir fragen uns genau dasselbe, was sich die Jünger fragen. Jesus, warum sprichst du nicht mal Klartext? Ja, hier wird 3-mal dieses eine kleine Weile, dann wieder eine kleine Weile, ständig wiederholt. Komm doch mal zum Punkt. Was willst du? Vers 19. Da merkte Jesus, dass sie ihn fragen wollen. Also Jesus kriegt das natürlich mit, was los ist. Und sprach zu ihnen, danach fragt ihr euch untereinander, dass ich gesagt habe, noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Ja, ja, genau, jetzt erklär's uns. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Und ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Okay, was will Jesus deutlich machen? Anscheinend will er den Jüngern nicht einen klaren Ablauf der Ereignisse der nächsten 3 Tage geben. Das hat er schon mehrfach gemacht. Er hat schon mehrfach seinen Tod angeprophezeit. Er hat erklärt, dass er in 3 Tagen nochmal auferstehen wird. Das hat er schon mehrfach gemacht. Die Jünger haben es nicht verstanden. Im Lukas-Evangelium an einer Stelle, wo Jesus darüber spricht, da steht das 3-4 Mal unterstrichen. Sie erkannten ihn nicht, denn sie verstanden ihn nicht, weil alles unklar, was Jesus ihnen sagte. Hätte er es ihnen jetzt hier nochmal erklärt, sie hätten es nicht verstehen können. Ohne den Heiligen Geist, ohne das Kreuz, können sie es nicht verstehen. Können sie das Kreuz nicht verstehen. Worum geht es Jesus mit diesem Wort? Was will er jetzt damit bezwecken? Jesus geht es darum, seine Jünger innerlich vorzubereiten. Sie werden unausweichlich in ein Loch fallen. Sie werden zutiefst betrübt werden, wenn Jesus sie verlassen wird, weil er sterben wird. Was wird dann ihr Trost sein? Was ist die Hilfe, die Jesus jetzt ihnen mit diesen Worten gibt? Jesus will ihnen eine größere, oder wir können auch sagen, die richtige Perspektive geben. Er will ihren Horizont über das Kreuz hinaus erweitern. Damit sie seinen Tod und sein Kreuz verstehen können. Er sagt ihnen, ja, ihr werdet in dieses Loch fallen, ihr werdet traurig sein, aber wisst ihr was, ihr werdet euch dann wieder freuen. Und ganz konkret sagt er ihnen, eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Und das ist ganz wichtig, das ist heute unser erster Punkt. Traurigkeit wird in Freude verwandelt. Versteht ihr, die Traurigkeit wird nicht mit Freude ausgetauscht. Ich nehme jetzt dieses Übel von euch einfach weg und jetzt gebe ich euch Freude. Nein. Traurigkeit wird zur Freude verwandelt. Und das Bild der Frau, die ein Kind gebärt, macht das eben wunderbar deutlich. Sie gebiert dieses Kind und das Kind ist der Grund für ihre Schmerzen, für ihre Traurigkeit, für ihre Not. Aber wenn das Kind geboren ist, dann ist genau derselbe Grund, der eben gerade auch der Grund für die Traurigkeit, für die Schmerzen war, der Grund für die Freude. Der Grund, die Traurigkeit wurde verwandelt in Freude. Das Kreuz, was der Grund für die Traurigkeit der Jünger sein sollte, wurde zum Grund würde zum Grund der Freude werden. Und vielleicht hast du das in deinem Leben schon an manchen Punkten auch so erfahren, dass Gott dir dich harte Wege gehen ließ, dass er dich vielleicht züchtigte, dass er dir Leid widerfahren ließ. Und später hat er das Leid nicht einfach weggenommen und dir was Besseres gegeben, sondern dieses Leid, was du erfahren hast, genau das wurde der Grund, warum du dich danach freuen konntest. Gerade die Sache, die du durchlitten hast, gerade die Sache hat dazu beigetragen, dass du im Glauben gewachsen bist, dass du gespürt hast, ich bin nicht allein, Christus ist bei mir. Deine Traurigkeit ist zur Freude geworden. Das ist nicht immer so. Es ist nicht so, dass wir jede Traurigkeit lieber erfahren, dass wir wissen, ich muss jetzt nur noch warten, dann wird sich das in Freude verwandeln. Aber oftmals ist es so. Und wenn ihr vielleicht gerade in so einer Phase seid, dann achtet darauf, wie Gott euch führen will, was Gott euch damit in eurem Leben sagen will. Manche Traurigkeiten bleiben in dieser Welt Traurigkeiten für uns. Aber auch hier können wir sagen, über dieser Traurigkeit gilt, dass wir uns freuen können. Einfach weil wir Christus kennen, weil Christus unser Heiland ist. Und diese Freude wird keiner von euch nehmen können. Selbst im Leid werdet ihr euch freuen können. Solltet ihr euch freuen. Jesus sagt das hier, Vers 22. Und auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Und warum werden sich die Jünger freuen? Warum wird die Freude bei ihnen bleiben? Was ist denn genau der Grund jetzt bei den Jüngern? Klar, der Grund ist, sie werden den Heiligen Geist bekommen. Und dann würde durch den Heiligen Geist ihrer Verwirrung ein Ende gemacht werden. Jetzt verstehen sie einfach nichts. Aber danach werden sie, sagt Jesus, Vers 23, ihn nichts mehr fragen. Dann werden sie endlich verstehen und erkennen, warum Jesus am Kreuz sterben musste. Nämlich zu ihrer Errettung. Um sie wirklich in Ewigkeit mit sich und mit dem dreieinigen Gott zu verbinden. Und zwar auf eine viel tiefere und bessere Art und Weise, als sie sich überhaupt vorstellen konnten. Sie sagt, Jesus bleibt doch bei uns, geh doch nicht weg, wir wollen einfach so mit dir zusammen sein. Und Jesus sagt, ich habe was viel Besseres für euch. Wir werden wirklich in Ewigkeit zutiefst durch den Geist verbunden sein. Aber nicht nur das. Sie würden Gott erkennen. Sie würden nicht nur erkennen, warum Jesus am Kreuz gestorben ist, warum, was das Evangelium ist, sondern sie würden darin Gott erkennen, weil Gott sich auf größtmöglichste und deutlichste und herrlichste Weise selbst offenbart hat durch das Evangelium, durch das Kreuz. Vers 25, das habe ich in Bildern gesagt, es kommt die Zeit, dass ich nicht mehr in Bildern mit euch reden werde, sondern euch frei heraus verkündigen von meinem Vater. Könnt ihr euch noch erinnern an den Anfang der Abschiedsreden? Was wollten die Jünger von Jesus? Zeige uns den Vater, so genügt uns. Wenn wir den Vater sehen können, dann wissen wir, dann ist alles gut. Im Evangelium wird ihnen der Vater frei heraus verkündigt. Und sie werden ihn durch das Evangelium erkennen. Und diese Erkenntnis wird Freude bewirken, weil sie erkennen, Gott, der allmächtige Gott, das ist ein Gott, der uns liebt. Das ist ein Gott, der sein Bestes für uns gegeben hat. Das ist ein Gott, der Gemeinschaft mit uns haben will und der alles dafür getan hat, dass das wirklich so sein kann. Und diese Freude über das Kreuz, über Jesus, über Gott selbst, die wird dann immer weiter wachsen, sagt Jesus. Weil die Erkenntnis Gottes eben nicht nur bedeutet, dass wir endlich mehr von Gott wissen, da vorher habe ich von Gott nur ein bisschen schwammig was gewusst, zeige uns doch endlich den Vater, dann wissen wir endlich mehr, weil es ist nicht nur, dass wir ein bisschen mehr über Gott wissen, sondern wenn wir Gott erkennen, dann ist damit auch gemeint, dass wir eine Beziehung mit ihm haben. Das heißt, dass nun Gott unser Vater ist. Und wir durch das Opfer Jesu seine Kinder. Und das heißt, dass wir als Kinder einen direkten Zugang zum Vater haben. Damit kommen wir zum zweiten Punkt. Die Freude wird wachsen. Vers 23, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet, in meinem Namen wird er es euch geben. Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr empfangen, dass eure Freude vollkommen werde, vollkommen sei. Die Freude soll wachsen, immer weiter wachsen, bis sie vollkommen sei. Dass Jesus die Jünger aufgefordert hat, in seinem Namen zu bitten, das kam ja schon mehrfach in den Abschiedsreden vor. Ich habe euch auch erklärt, was das heißt. Zuerst heißt es, dass wir auf der Grundlage dessen beten, was Jesus vollbracht hat. Es ist nicht nur so, dass ich sage, ja, ich gehe irgendwo hin und sage, ich habe eine Empfehlung von dem und dem, ich gebe mir den Namen, bin ich jetzt hier, sondern ich bete auf der Grundlage von dem, was Jesus getan hat. Wer an Jesus glaubt, tritt eben nicht mehr mit seiner Ungerechtigkeit vor Gott. Belastet mit seinen ganzen Sünden und darf deshalb eigentlich gar nicht vor Gott treten. Sondern wer an Jesus glaubt, wer in seinem Namen betet, der tritt mit Jesu Gerechtigkeit vor Gott. Als geliebtes Kind. Wisst ihr, was das heißt? Ich muss nicht unbedingt in meinen Gebeten am Ende anhängen, in Jesu Namen Amen. Das muss ich nicht unbedingt sagen. Denn indem ich an Jesus glaube, ist das die Grundlage meines Gebets. Das macht mein Gebet aus. Ich glaube an Jesus und darum ist jedes Gebet, was ich spreche, natürlich auf der Grundlage dessen, was Jesus getan hat. Denn jedes Gebet, was ich spreche, im Glauben an Christus, was ich zu Gott spreche, ist ein Gebet im Namen Jesu. Ich lese hier weiter, Vers 26. An jenem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen. Ja, das wird geschehen. Wenn ihr den Heiligen Geist habt, wenn ihr an mich glaubt. Und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will. Denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich vom Gott ausgegangen bin. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater. Um Missverständnisse zu vermeiden, Jesus ist zurück zum Vater gegangen und er tritt dort für uns bei Gott ein. Und auch der Heilige Geist ist unser Fürsprecher vor Gott. Was Jesus jetzt hier deutlich machen will, welches Missverständnis er verhindern will, ist folgendes. Wer den Heiligen Geist hat und an Jesus glaubt, der ist in die Gemeinschaft des einen Gottes hineingenommen. Das heißt, Jesus und der Heilige Geist, die uns zwar mit dem Vater verbinden, sind jetzt keine trennenden Instanzen, die noch bestehen zwischen uns und dem Vater. Wir können im Namen Jesu auf der Grundlage des Kreuzes direkt den Vater bitten. Und er will uns direkt erhören, weil er uns liebt. Versteht ihr? Wir haben manchmal dieses Denken, ja, ich muss sozusagen mich erst stufenweise, bis dann meine Bitte vielleicht zu Gott kommt, dem Vater. Und es gibt Religion, die haben es noch weiter ausgebaut, da kommt dann noch die Maria, wird noch vorgeschaltet, noch ein paar Heilige und dann vielleicht noch sogar der Urgroßvater, was auch immer ich noch da vorschalten kann. Was Jesus hier sagen will, ist, durch den Glauben an Christus seid ihr direkt mit dem Vater verbunden. Er ist wirklich euer Vater und ihr seid wirklich seine Kinder. Wie so ein kleines Kind zu seinem Vater direkt kommen kann und ihn bitten kann, so können wir direkt zu Gott kommen als euren Vater und ihn bitten. Und er liebt euch wie ein Vater. Und dann ist natürlich noch die Frage, warum? Worum sollen wir ihn bitten? Was? Also im Namen Jesu zu bitten, heißt ja nicht nur, dass wir auf der Grundlage dessen beten, was Jesus getan hat, sondern das heißt auch, dass wir entsprechend seinem Wesen beten. Sein Name steht ja für sein Wesen. Und ich habe auch das schon öfters erklärt, was das jetzt konkret bedeutet. Ich möchte es heute so machen. Im Namen Jesu zu beten, das bedeutet, dass Jesus uns auffordert, dass wir um das Beste beten sollen, was es überhaupt gibt. Wir sollten das Allerbeste bitten, was uns widerfahren kann. Und Jesus sagt, bitte, bitte geht nicht darunter. Fangt nicht an über irgendwelche Kleinigkeiten. Bittet immer gleich um das Allerbeste. Das Beste, was ihr haben könnt. Was ist das Beste, was wir haben können? Wenn ihr schon zu Gott, wenn schon Gott euer Vater ist und nicht mal irgendein ferner Gott, dann, wenn dieser allmächtige Gott jetzt zu euch gehört und ihr zu ihm, dann betet gleich um das Beste. Was ist das Beste? Dein Name werde geheiligt. Das ist das Beste, was euch geschehen kann. Wenn Gottes Name in eurem Leben geheiligt wird. Dein Reich komme. Das ist das Beste, was euch geschehen kann. Wenn Gottes Reich in dieser Welt wächst und wenn es in deinem Leben wächst. Wenn Christi Herrschaft sich ausbreitet in deinem Herzen. Dein Wille geschehe. Das Beste, was dir passieren kann, ist, wenn Gottes Wille in deinem Leben geschieht. Weil nämlich nach Gottes Willen alle Dinge dir zum Besten dienen sollen. Ja, dann kommen wir zum dritten Punkt. Wahre Freude beruht auf wahrem Glauben. Denn deine Jünger sprechen hier im Vers 29 zu ihm, siehe, nun redest du frei heraus und nicht mehr im Bilde. Nun wissen wir, dass du alle Dinge weißt und bedarfst dessen nicht, dass dich jemand fragt. Also ist klar, Jesus hat die Frage der Jünger beantwortet, noch ehe sie ihm wirklich die Frage gestellt haben. Beziehungsweise ist auf ihr wahres Problem eingegangen. Sie würden in ein Loch fallen, es kam Schreckliches auf sie zu, er hat das alles gewusst, er hat in ihre Herzen gesehen und hat genau das Nötige, das Richtige gesagt. Und daran erkennen die Jünger jetzt, wow, dieser Jesus, der kennt ja uns, der kann ja mein Herz sehen, der kommt wirklich von Gott. Und sagen, darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Das klingt doch nicht schlecht, oder? Sie erkennen jetzt endlich, ja, du bist Gottes Sohn. Aber was sagt Jesus, Vers 31? Jetzt glaubt ihr? Jesus hinterfragt ihren Glauben. Denn ihr Glaube ist nach wie vor ein oberflächlicher Wunderglauben, der auf ihrer eigenen menschlichen Erkenntnis und Kraft beruht. Woran wird das deutlich? Das wird deutlich in ihrer Antwort. Worauf legen die Jünger Wert? Was ist der Grund für ihren Glauben? Dass dich keiner mehr fragen muss, denn du kannst schon, ohne dass die Leute dich fragen, die Antwort geben. Der Grund für ihren Glauben ist sozusagen dieses Wow-Erlebnis. Du hast was drauf, Jesus. Aber nicht der Inhalt seiner Rede. Nicht das, was Jesus ihnen in den Abschiedsreden die ganze Zeit versucht zu verklickern. Daran glauben sie nicht, das haben sie nicht erkannt. Es ist nur dieses, du bist wirklich was Besonderes. Und wisst ihr was? Glauben, wahrer Glauben ist mehr als dieses Wow-Erlebnis über Jesus. Wahrer Glauben hat mit Inhalt zu tun. Und diesen Inhalt, den haben sie immer noch nicht verstanden. Und was war der Inhalt seiner Rede? Dass sie ohne den Heiligen Geist und ohne das Kreuz nicht glauben können. Nicht an Jesus festhalten können. Ihn nicht wirklich verstehen können. Das war der Inhalt seiner Rede. Wisst ihr, sie glauben an ihren Glauben, aber nicht an Jesus. Sie bilden sich ihren Glauben ein. Sie glauben an ihren Glauben, aber nicht an Jesus. Und gerade durch die Abschiedsreden sollten sie ihre Abhängigkeit von Jesus und von seinem Werk und von seinem Geist und ihre eigene Verlorenheit und Sünde erkennen. Sie sollten erkennen, dass sie es eben nicht aus eigener Kraft können. Sie sollten erkennen, dass das Kreuz, das, wovor sie solche Angst hatten, da wo sie sagten, das widerfahre dir du nicht, dass das ihnen die Rettung bringen würde. Aber wie sollten sie auf das Kreuz reagieren, als es dann soweit kam? Mit ihrem Glauben, den sie hier gerade postuliert haben? Siehe es, kommt die Stunde und ist schon da, dass ihr zerstreut werdet. Ein jeder in das Seine und mich allein lasst. Das war schon die Stunde. Sie waren auf dem Weg nach Gethsemane. Das nächste, was war, dass sie sich äußerlich verstreuten. Innerlich waren sie hier schon weg von Jesus. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Und wir wissen, dass die erste Hälfte dieses Verses sich erfüllt hat. Wir wissen auch, dass die Jünger es nicht besser konnten. Aber was ist mit der zweiten Hälfte? Aber ich bin nicht allein, denn mein Vater ist bei mir, sagt Jesus. Hat Jesus am Kreuz in seiner größten Not nicht ausgerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das hat er ausgerufen. Das stimmt. Aber Jesus hat auch gesagt, ein Kapitel vorher, Johannes 15, Vers 10, wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Wisst ihr, das bedeutet, Jesus war am Kreuz zutiefst mit seinem Vater verbunden, weil er den Willen des Vaters ausführte, weil er gehorsam war. Und gleichzeitig war er von seinem Vater verlassen, war getrennt von ihm, weil er den unvorstellbar großen Zorn Gottes über unsere Sünden, über unsere Selbstgerechtigkeit, über unseren Egoismus trug. Das ist die Botschaft vom Kreuz. Und diese Botschaft ist die Grundlage für unsere Rettung und für unseren Glauben. Das ist die Grundlage für die Gemeinde. Das ist die Grundlage für die Mission. Das ist die Grundlage für unseren Trost in dieser Welt. Christus, der von der Welt gehasst, der sogar getötet wurde, hat die Welt überwunden. Das habe ich mit euch zu euch geredet, damit ihr Frieden habt, sagt Jesus. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und ich hoffe, dass ihr diese Botschaft des Kreuzes durch Gottes Gnade erkennen konntet. Dass ihr nicht mehr so wie die Jünger damals davor steht und sagt, was heißt das alles? Das Kreuz, ich verstehe es nicht. Sondern dass ihr es wirklich erkennen konntet. Und dennoch fordere ich euch auf, dass wir uns diese Reaktion der Jünger auch als Warnung zu Herzen nehmen. Aus mindestens zwei Gründen. Einerseits, weil wir auch in der Gefahr stehen, unser Hauptaugenmerk manchmal auf zweitrangige Dinge zu legen und so vom Wichtigsten, vom Evangelium, von Christus ablenken. Ja, die Jünger waren so auf dieses Wow-Erlebnis und Mensch, Jesus, du bist ja so toll und du weißt alles und haben das Eigentliche, sind am Kreuz vorbeigegangen, ist nicht erkannt. Das machen wir auch oft so. Wir verbrauchen unsere Zeit und Energie auf theologischen Nebenschauplätzen und verlieren das Evangelium. Das, was uns demütig macht, das, was uns vereint, aus den Augen. Und wundern uns dann, warum so viel Stolz und Streit und Spaltung in der Gemeinde ist. Und andererseits sollten wir diese Reaktion als Warnung annehmen, weil wir in der Gefahr stehen, unser theologisches Verständnis zu überschätzen. Ja, wir bilden uns ein, im Glauben reif und standhaft zu sein. Wir glauben an unseren Glauben. Wie kann das zum Beispiel aussehen im alltäglichen Leben, dass wir uns einbilden, dass wir reif und standhaft sind? Ihnen könnte es sein, dass ihr so manch eine Gelegenheit, wo ihr das Wort Gottes hören könnt oder Gemeinschaft haben könntet mit Christen, dahin fahren lasst und sagt, das brauche ich heute nicht, ich habe andere Prioritäten, ich habe Wichtigeres zu tun, aus diesem Grund, weil ihr sagt, ich bin doch reif, ich bin doch fest, ich stehe doch im Glauben, mir reicht ein gewisses Maß und deshalb kann ich heute mal auf meine Bibellese verzichten oder auf den Gebetskreis oder was auch immer. Es muss nicht so sein, aber kann es sein, dass manchmal genau das der Grund ist, warum wir auf vieles verzichten, was Gott uns als Gutes zugedacht hat, wo er uns im Glauben stärken will, wo er uns immer wieder neu auf sich hinweisen will, wo er uns deutlich macht, ihr seid abhängig von mir, aber ich gebe euch alles, was ihr braucht. Wir glauben an uns im Glauben nur allzu schnell, anstatt wirklich an Christus. Und wenn wir dann so auf uns schauen, dann passiert es nur allzu schnell, dass wir zerstreut werden. dass wir hin und her geworfen werden von jedem Wind der Leere durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Und die Frage ist, wie bleiben wir davor bewahrt? Und die Antwort lautet, indem wir uns die Botschaft der Abschiedsreden Jesu zu Herzen nehmen. Und das ist mein Abschluss heute auch dieser Predigt. Die Botschaft der Abschiedsreden Jesu, wie können wir sie zusammenfassen? Glaubt an mich, denn ich habe die Welt überwunden. Das ist die Botschaft der Abschiedsreden Jesu. Ja, der erste Vers, Kapitel 14, Vers 1, dort geht's los. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Und Jesus schließt mit diesen Worten, das habe ich mit euch geredet, damit ihr Frieden in mir habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Beide Verse und damit die ganzen Abschiedsreden deuten uns worauf? Sie weisen uns auf Christus. Beide verheißen uns Frieden in und durch ihn, wenn wir an ihn glauben. Und mit allem, was Jesus uns dazwischen sagt, will er uns deutlich machen, unser Glaube, unsere Rettung mit all ihren wunderbaren Auswirkungen, die beruhen auf seinem Werk am Kreuz. Und auf seiner Auferstehung. Und auf seiner Erhöhung. Glaubt an mich, denn ich habe die Welt überwunden. Wir können es auch so ausdrücken. Wir können an Jesus glauben. Wir sind jetzt und für immer mit ihm verbunden, weil er durch das Kreuz die Welt überwunden hat. Wenn wir ohne Christus, ohne das Kreuz die Welt betrachten, dann bekommen wir Angst. Wenn wir die Entwicklung in der Politik sehen, wenn wir die Entwicklung in der Arbeitswelt sehen, wenn wir die Entwicklung im Schulwesen sehen oder in den Medien, wenn wir uns die Kriegs- und Krisengebiete anschauen, wenn wir darauf sehen, wie die Christenverfolgung immer weiter wächst, ja, wenn wir unsere persönliche Not und Hilflosigkeit vor Augen haben, wenn wir unseren schwachen Glauben und die Macht der Sünde in unserem Leben spüren, dann bekommen wir Angst. Wir können uns vielleicht versuchen abzulenken mit allen möglichen Dingen, aber wenn wir wirklich das ehrlich anschauen, dann bekommen wir Angst, dann haben wir Angst, dann sind wir erschreckt. Und wisst ihr, Jesus will nicht, dass wir jetzt vor all diesen Problemen einfach die Augen schließen. Jesus will, dass wir durch seine Perspektive auf diese Probleme, auf die Welt sehen. Er will unsere Perspektive über das Leid in der Welt erweitern. Er hat die Welt überwunden. Diese Perspektive sollen wir bekommen. Das Kreuz bedeutet, die Sünde ist besiegt und vergeben. Die Auferstehung bedeutet, wir haben seine Gerechtigkeit bekommen und werden auch auferstehen. Seine Erhöhung bedeutet, er regiert die Welt und er baut seine Gemeinde. Nicht die schwachen, kleingläubigen Jünger von damals, und auch nicht wir ebenso schwache Christen von heute, sondern das Werk Jesu ist die Grundlage der Gemeinde und unseres Glaubens. Auf der einen Seite erscheint uns die Welt immer böser und abscheulicher. Doch auf der anderen Seite ist es die Welt, die Jesus Gott so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn gegeben hat. Es ist die Welt, für die das Lamm Gottes starb. Auf der einen Seite ist das die Welt, die den Retter ablehnte und zum Tode verurteilte. Auf der anderen Seite hat der Retter durch seinen Tod den Fürsten der Welt besiegt. Auf der einen Seite ist es die Welt, welche Gottes Volk verfolgt. Doch auf der anderen Seite hat es Jesus genauso erfahren und wir müssen darum auch dafür vorbereitet sein. Auf der einen Seite hasst diese Gemeinde die Welt, die Gemeinde. Auf der anderen Seite überführt Gott die Welt durch seine Gemeinde. Auf der einen Seite leiden wir unter dem Unfrieden in dieser Welt. Auf der anderen Seite haben wir Frieden mit Gott. Auf der einen Seite haben wir Angst in dieser Welt, auf der anderen Seite hat Jesus die Welt überwunden. Er hat den Sieg errungen. Und wir sind durch den Geist mit ihm, mit dem Sieger und König verbunden. Diese Perspektive will Jesus uns geben. Und wenn wir diese Perspektive haben, dann dürfen wir getrost sein und uns freuen mitten im Leid. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Amen. Lass uns jetzt das Lied zusammen.